Guten Tag, Herr Stanzel.
Schönen guten Tag.
Ich habe es eben schon angesprochen, Trump und Kim wollen atomar abrüsten. Dabei war in den letzten Monaten der vermeintliche Besitz von Atomwaffen ja Kims einzige Drohgebärde gegenüber den USA. Für wie realistisch halten Sie es, dass es nun dennoch zur Abrüstung kommt?
Erstens war das Atomarsenal Nordkoreas nicht nur zur Drohung da, es ist vor allem zur Sicherheit Nordkoreas da. Es ist im Grunde die einzige Sicherheitsgarantie, über die Nordkorea verfügt. Angesichts eines Umfelds, das ihm nicht freundlich gesonnen ist, begründet, denke ich, aber das lassen wir mal beiseite. Insofern ist es schwer zu erwarten, dass Nordkorea ohne eine entsprechende andere Sicherheit auf diese Sicherheitsgarantie verzichten wird. Dennoch haben Sie recht, wenn Sie eben in der Ansage gesagt haben, das war ein historisches Treffen, das erste derartige Treffen überhaupt in der Geschichte Nordkoreas und der USA. Trump spricht selber von epochal, das kann man so sagen. Die beiden haben sich physisch angenähert, sich die Hände geschüttelt. Trump hat Kim mehrfach auf die Schulter geschlagen. Alles sehr schön. Die Frage ist, sind sie sich auch politisch näher gekommen? Das heißt, sind sie der Abrüstung näher gekommen? Und hier, denke ich, gibt es begründete Zweifel.
Warum?
Bisher hat Nordkorea bereits schon Vereinbarungen getroffen in der Vergangenheit, Schritt für Schritt sein Atomarsenal, seine Atomanlagen und seine Raketen abzurüsten und im Gegenzug dafür schrittweise Wirtschaftshilfe zu erhalten, zivilen Nuklearreaktor war sogar mal vereinbart und natürlich, dass die Sanktionen eingestellt werden würden. Davon ist jetzt in dieser Weise überhaupt gar keine Rede, sondern es ist eine ganz allgemeine Vereinbarung über die gemeinsame Zusammenzuarbeiten zur Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel. Wir sind lange noch nicht so weit, wie wir in der Vergangenheit schon mal gewesen sind. Und dass wir in der Vergangenheit keinen Erfolg hatten, lag daran, dass Nordkorea am Ende niemals dazu bereit war, wirklich auf sein Atomarsenal und damit auf diese Sicherheitsgarantie zu verzichten.
Woher kommt denn jetzt dieser Umschwung? Warum hat das Treffen zwischen den USA und Nordkorea genau jetzt stattgefunden?
Für Donald Trump, glaube ich, ging es vor allem um den Effekt nach außen, insbesondere jetzt nach dem schwierigen G7-Treffen, zu zeigen, dass er imstande ist, ein solches historisches Treffen durchzuführen. Er selber hat ja schon mal sich selbst als Friedensnobelpreisträger ins Gespräch gebracht. Das hat mit den Tausenden von Journalisten, die da anwesend waren, durchaus geklappt. Also für ihn ein Erfolg in diesem Sinne, nicht unbedingt jetzt im diplomatischen Sinne oder im Sinne der Abrüstung der Atomwaffen Nordkoreas. Kim ging es dagegen darum, sich Raum zu schaffen, die Wirkung der Sanktionen zu vermindern, die Annäherung an Südkorea voranzutreiben. Also die Sanktionen waren wirklich inzwischen sehr schwer erträglich geworden für Nordkorea. Aber alleine durch die Vereinbarung dieses Gipfeltreffens mit den USA ist es Kim schon gelungen, China, das gerne einen Fuß in der Tür behalten hätte, dazu zu bringen, die Sanktionen nicht ganz so strikt umzusetzen. Und damit hat Kim dort schon Raum gewonnen. Die Annäherung an Südkorea ist etwas, die umgekehrt auch für den neuen südkoreanischen Präsidenten von Bedeutung ist. Der hat sein politisches Schicksal im Grunde damit verknüpft. Also auch hier kann Kim nach diesem Gipfel jetzt damit rechnen, dass auch Präsident Moon von Südkorea das als Erfolg deklarieren wird, diesen Gipfel als Erfolg deklarieren wird. Und dann zu wirtschaftlicher Zusammenarbeit, vielleicht sogar zu politischer Zusammenarbeit bereit sein wird. Am Ende wird dann sowas stehen, das denke ich ist die große Hoffnung Kims, wie der Abzug der amerikanischen Truppen aus Südkorea und mit Trumps Bemerkung, dass er die südkoreanisch-amerikanischen Manöver beenden würde, weil die provokativ seien, hat Kim auch hier, denke ich, schon einen Schritt in Richtung Erfolg gemacht. Also Erfolg für beide, aber nicht im Sinne derjenigen, die gehofft haben, dass es jetzt mit der Atombewaffnung Nordkoreas und der von dort ausgehenden Gefahr ein Ende haben wird.
Und ist es das wirklich wert, die Sicherheitsgarantien, die Sie eben angesprochen haben, aufzugeben?
Für wen?
Für die nordkoreanische Regierung.
Ja, im Moment gibt das ja nicht auf. Im Moment ist es ja nur eine Absichtserklärung und dafür hat er was sehr Konkretes erreicht. A, China hat die Sanktionen abgemildert und B, Südkorea ist dazu bereit, eine engere Zusammenarbeit auch wirtschaftlich mit Nordkorea zu beginnen. Also er hat schon Konkretes erreicht bevor er überhaupt einen Schritt in Richtung auf Denuklearisierung der Koreanischen Halbinsel gemacht hat.
Sie haben eben schon China angesprochen. Das gilt ja als eines der größten Verbündeten Nordkoreas. Das Land war nicht an den Gesprächen beteiligt. Inwiefern können die Verhandlungen zwischen Trump und Kim das Verhältnis zwischen Nordkorea und China denn beeinträchtigen?
Daran zeigt sich, dass wir es bei Kim mit einem äußerst geschickten Unterhändler zu tun haben, dem es gelungen ist, durch die Zusage eines Gipfels mit Trump, an dem Trump ja aus den Gründen, die ich genannt habe, gelegen ist, durch diese Zusage alleine China zu bewegen, die Sanktionen nicht mehr ganz so strikt durchzusetzen und Kim einen roten Teppich auszurollen. Kim war zweimal inzwischen in China. China hat sich deutlich hinter Kim Jong-un bei diesen Verhandlungen gestellt, hat ihm sogar das Flugzeug zum Flug nach Singapur zur Verfügung gestellt. Also China, um einen Fuß in der Tür zu behalten und seine Bedeutung in den Prozessen um die Koreanische Halbinsel herum, also in Klammern auch zu Südkorea, hat China im Moment ja kein so gutes Verhältnis. Kim hat das sehr gut genutzt und hat China hier etwas mehr Einfluss verschafft.
Jetzt nehmen wir einmal an, es kommt tatsächlich zur nuklearen Abrüstung der koreanischen Halbinsel und auch die Sanktionen gegen Nordkorea werden gelockert. Wie könnte dann das Verhältnis von Nord- und Südkorea in Zukunft aussehen?
Also das wird ein sehr langsamer Annäherungsprozess sein müssen, weil wenn wir mal jetzt an die deutsch-deutsche Vereinigung denken, wir ja festgestellt haben, dass selbst ein so vergleichsweise hochentwickeltes Industrieland wie die DDR gewesen ist, enorme Investitionen braucht, um allmählich zu dem wirtschaftlichen Niveau, und wir haben es noch gar nicht ganz geschafft, des Westens aufzuschließen. Nordkorea ist erheblich ärmer und größer an Bevölkerung. Es wird also ein sehr kostspieliger Prozess sein. Und von der inneren Entfernung zwischen den beiden Seiten, das eine ist ja eine sehr strikt kontrollierte totalitäre Diktatur, gar kein Vergleich mit der DDR seinerzeit. Das andere ist ein hochentwickeltes, kapitalistisch-demokratisches Land. Also auch die Annäherung der Bevölkerung wird einen langen, langen, langen Zeitraum brauchen. Da sind ein Vierteljahrhundert wie zwischen Ost- und Westdeutschland gar nichts dagegen.
Ist denn eine Wiedervereinigung von Nord- und Südkorea tatsächlich ein realistisches Szenario?
Naja, also die Geschichte kann man nicht vorhersehen, aber ich denke, beide Seiten streben das an. Und wenn die Abrüstung Nordkoreas Fortschritte macht, Südkorea hilfreich unter die Arme greift, und zwar sowohl wirtschaftlich als auch politisch, dann denke ich, werden die beiden schon darauf hinarbeiten, irgendwann diesen Traum zu verwirklichen.
Vergangene Nacht hat sich erstmals ein Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika mit einem Führer Nordkoreas getroffen. Was das Aufeinandertreffen für die Region bedeutet, das habe ich Volker Stanzel gefragt. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.